durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge der Sendereihe durch die Bibel. Herzlich willkommen. Das alttestamentliche Buch Esther gewährt uns einen Einblick in das Leben von einigen Juden, die nach dem Ende des babylonischen Exils nicht in ihre Heimat zurückgekehrt sind. Zu ihnen gehören auch Mordechai und seine Adoptivtochter Esther. Mordechai hat es in der Fremde zu einigem Ansehen gebracht. In der persischen Hauptstadt Susa arbeitet er in einer gehobenen Position am königlichen Palast. Esther hat es sogar bis ganz an die Spitze geschafft. König Ahasveros hat sie zur Frau genommen und sie zur Königin des persischen Reiches ernannt. Was sich anhört wie ein Märchen aus Tausend und eine Nacht, droht allerdings zu einer Tragödie zu werden, als der König dem Regierungsbeamten Haman weitreichende Vollmachten erteilt. Er hat das Vertrauen des Königs und alle anderen Verantwortungsträger am Königshof liegen ihm sozusagen zu Füßen. Haman ist so etwas wie der Premierminister des persischen Reiches. Als Zeichen ihrer Ergebenheit mussten alle seine Untergebenen die Knie vor ihm beugen. Nur einer weigerte sich, Mordechai. Als Jude sei es ihm nicht gestattet, einem anderen Menschen eine solche Ehrerbietung entgegenzubringen. Nur vor Gott, so ist zu vermuten, würde er seine Knie beugen. Haman empfindet diese Weigerung von Seiten Mordechais als tiefe Demütigung. Und er fürchtet wohl, dass ihm auch von den anderen Juden im persischen Reich Widerstand entgegengebracht werden könnte. So beschließt er, sämtliche Juden umbringen zu lassen. In einer groß angelegten Aktion werden Boten in alle 127 Provinzen geschickt. Sie überbringen den Befehl, ich zitiere, man solle vertilgen, töten und umbringen alle Juden, jung und alt, Kinder und Frauen, auf einen Tag, nämlich am 13. Tag des 12. Monats, das ist der Monat Adar, und ihr Hab und Gut plündern. Als Mordechai davon erfährt, so der Bericht im Estherbuch Kapitel 4, hüllt er sich in einen Sack, streut Asche auf sein Haupt und läuft klagend zum königlichen Palast. Doch dort wird er aufgrund seiner unpassenden Kleidung nicht eingelassen. Am Ende der vorigen Sendung habe ich die Vermutung geäußert, dass Mordechai möglicherweise daran gedacht hat, dass seine Weigerung, vor Haman auf die Knie zu fallen, letztlich der Auslöser für das bevorstehende Blutbad gewesen ist. Vielleicht macht er sich aber auch Sorgen um seine Adoptivtochter Esther, die schließlich eine Jüdin ist, die aber ihre jüdische Herkunft bisher verheimlicht hat. In Kapitel 4 des Estherbuches wird angemerkt, dass der Befehl, die Juden im ganzen persischen Reich zu töten, überall bekannt wird und natürlich für Entsetzen bei den Betroffenen sorgt. In Vers 3 ist zu lesen, und in allen Ländern, wohin des Königs Wort und Gebot gelangte, war ein großes Klagen unter den Juden, und viele fasteten, weinten, trugen Leid und lagen in Sack und Asche. Von des Königs Wort und Gebot ist hier die Rede, weil der Regierungsbeamte Haman die Verfolgung der Juden mit Erlaubnis des Königs anordnete. Wobei der König selbst so wenig Interesse an der ganzen Sache gezeigt hat, dass er offenbar nicht einmal weiß, welches Volk Haman ausrotten will. Dass die bekannt gewordenen Pläne unter den Juden für Entsetzen sorgen, ist nachvollziehbar. Trotzdem muss man sich darüber wundern, dass im gerade vorgelesenen Vers nur berichtet wird, viele fasteten, weinten, trugen Leid und lagen in Sack und Asche. Eigentlich hätte man erwarten können, dass hier steht, sie fasteten und weinten und schrien zu Gott, dass er sie bewahren möge. Ich glaube nicht, dass der Autor des Buches Esther an dieser Stelle einfach nur vergessen hat, die Gebete der verzweifelten Menschen zu erwähnen. Sondern wahrscheinlich haben sie inzwischen tatsächlich vergessen, dass es da einen Gott gibt, den sie um Hilfe bitten könnten. Dafür, dass es sich so verhält, gibt es zwei Indizien, die ich in den vorangegangenen Sendungen schon mehrmals erwähnt habe. Zum einen sind die allermeisten Juden nach dem Ende des babylonischen Exils nicht nach Jerusalem und Judäa zurückgekehrt, sondern sind dort geblieben, wohin man sie bzw. ihre Eltern oder Großeltern verschleppt hatte. Das heißt, ihnen macht es offenbar nichts aus, mitten unter den Heiden zu leben. Während in Jerusalem ein neuer Tempel darauf wartet, dass sich die Gläubigen versammeln und Gott die Ehre geben. Unter einem Großteil der Juden scheint es also eine geistliche Gleichgültigkeit zu geben. Und die spiegelt sich auf gewisse Weise im ganzen Buch Esther wider. Denn es ist das einzige Buch der Bibel, in dem Gott an keiner Stelle ausdrücklich genannt wird. Nachdem die Pläne zur Vernichtung der Juden also bekannt geworden sind, herrscht blankes Entsetzen unter den Juden. Und niemand scheint auf die Idee zu kommen, dass Gott eingreifen könnte, wenn sie sich hilfesuchend an ihn wenden. Stattdessen kommt ihnen wohl immer wieder in den Sinn und kreist in ihren Köpfen herum: Die Gesetze der Meder und Perser sind unauflöslich. Nicht einmal der König selbst hätte die Macht, das geplante Blutbad zu verhindern. Vielleicht erinnern Sie sich, im Zusammenhang mit der Amtsenthebung der Ex-Königin Vashti war von diesen unauflöslichen Gesetzen die Rede gewesen. Tja, und auf diese Unauflöslichkeit vertrauen die Juden im Persischen Reich offenbar mehr als auf die Macht des lebendigen Gottes. Die Folge ist, dass sie sich in absoluter Hoffnungslosigkeit verlieren. In den Jahrzehnten meiner Tätigkeit als Pastor habe ich die erschreckende Entdeckung gemacht, dass auch Christen in eine geistliche Lethargie und in eine Art Hoffnungslosigkeit verfallen können. Sie sagen zwar, dass sie an Jesus Christus glauben und ihm vertrauen, aber wenn sie in eine schier ausweglose Situation geraten, dann sind sie der Verzweiflung nahe, wie andere Menschen auch, die Gott nicht kennen. Statt ihre Zuflucht bei Gott zu suchen und um Hilfe zu schreien. Dabei spielt auch die Erkenntnis der eigenen Sündhaftigkeit eine große Rolle. Wer mit aufrichtigem Herzen Gott um Vergebung bittet und ihn um Hilfe anfleht, wird gewiss ein offenes Ohr bei ihm finden. Mordechai und die anderen Juden im Persischen Reich scheinen jedoch davon weit entfernt zu sein. Jedenfalls ist in unserem Bibeltext kein Wort darüber zu finden, dass sie sich in ihrer Not an Gott wenden. Stattdessen läuft Mordechai zum königlichen Palast und bittet um Einlass. Aber wegen seiner unpassenden Kleidung wird er nicht hineingelassen. Niemand durfte in das Tor des Königs eintreten, der einen Sack, also eine Trauerkleidung, anhatte. So war in Vers 2 zu lesen. Ich komme nun zu Vers 4. Da kamen die Dienerinnen Esthers und ihre Kämmerer und erzählten ihr davon. Da erschrak die Königin sehr, und sie sandte Kleider, dass Mordechai sie anzöge und den Sack ablegte. Er aber nahm sie nicht an. Königin Esther ist nicht gerade begeistert über das Verhalten ihres Adoptivvaters. Der ist laut Klagen durch die Stadt gelaufen, hat sich einen Sack übergestreift und Asche aufs Haupt gestreut. Und wundert sich dann, dass er am Tor des Palastes abgewiesen wird. Voller Mitleid lässt ihm Königin Esther etwas Schickes zum Anziehen hinausbringen. Aber Mordechai weigert sich, die neuen Sachen anzuziehen. Warum? Weil diese Kleider nur äußerlich einen ansehnlichen Mann aus ihm machen würden. Aber in Wirklichkeit ist er ein zutiefst verzweifelter Mensch, der fast wahnsinnig werden könnte, weil allen Juden im Persischen Reich die Vernichtung droht. Mordechais Weigerung, sich durch ein paar neue Kleider ein angenehmes Äußeres verpassen zu lassen, möchte ich gern auch sinnbildlich verstehen. Wenn ich traurig und voller Angst bin, dann bringt es nichts, nach außen hin den abgeklärten und stets gut gelaunten Typen zu spielen. Und wenn ich vor Gott schuldig geworden bin und mir jegliche Orientierung im Leben fehlt, dann hilft es mir nicht, unter das fromme Deckmäntelchen der Religion zu schlüpfen. Religiöse Rituale und ein frommes Benehmen können nicht darüber hinwegtäuschen, dass unter all dem noch immer ein Sünder steckt. Und der Sünde Sold ist der Tod, sagte Apostel Paulus knallhart in seinem Römerbrief. Da hilft kein frommes Deckmäntelchen, keine Religion, keine noch so honorige Lebenseinstellung. Da hilft nur, wie es der Prophet Jesaja umschreibt, der sogenannte Mantel der Gerechtigkeit. Im Jesaja-Buch, Kapitel 61, ist zu lesen: Ich freue mich im Herrn, und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Diese sinnbildlichen Kleidungsstücke, der Mantel der Gerechtigkeit und die Kleider des Heils, die verhüllen nicht nur das Unansehnliche und das Sündige, sondern wenn wir diese Kleider entgegennehmen und sie uns anziehen lassen, dann machen sie aus uns wirklich neue Menschen. Auf welche Weise geschieht das? Nun, der Apostel Paulus spricht davon, dass wir durch Jesus Christus die Gerechtigkeit erlangen können, die vor Gott gilt, und zwar ohne Zutun des Gesetzes. Das heißt, nicht die Beachtung der 10 Gebote, nicht unser Bemühen, vor Gott gute Menschen zu sein, macht uns vor Gott gerecht, sondern Gerechtigkeit können wir uns nur von Jesus schenken lassen. Paulus schreibt dazu weiter im Römerbrief: Diejenigen, die allesamt Sünder sind und die des Ruhmes ermangeln, den sie bei Gott haben sollten, sie werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Anders ausgedrückt, Sie und ich, wir kommen nicht dadurch in den Himmel, indem wir uns in das Deckmäntelchen einer Religion einhüllen, wenn wir vor dem Himmelstor stehen, sondern dann kommt es darauf an, dass wir von Jesus den Mantel der Gerechtigkeit und die Kleider des Heils entgegengenommen haben. Zurück zu Mordechai, der sich von seiner Adoptivtochter, der Königin Esther, nicht mal soeben in neue bunte Kleider zwängen lässt. Denn die würden seine Angst, seine Trauer und seine Verzweiflung nur äußerlich verhüllen. Als die neuen Kleider wieder retour in den Palast gebracht werden, merkt die Königin endlich, dass es für den peinlichen Auftritt ihres Adoptivvaters einen sehr ernsten Grund gibt. Weiter ab Vers 5. Da rief Esther Hattach, einen von des Königs Kämmerern, der ihr diente, und gab ihm den Befehl wegen Mordechai, um zu erfahren, was das sei und warum er so tue. Da ging Hattach hinaus zu Mordechai auf den Platz der Stadt, der vor dem Tor des Königs war. Und Mordechai sagte ihm alles, was ihm begegnet war, auch die Summe des Silbers, das Haman versprochen hatte, in des Königs Schatzkammer darzuwägen, wenn die Juden vertilgt würden, und gab ihm eine Abschrift des Gesetzes, das in Susa angeschlagen war, sie zu vertilgen, damit er's Esther zeige, und er ihr sage und ihr gebiete, dass sie zum König hineingehe und zu ihm flehe und bei ihm Fürbitte tue für ihr Volk. Soweit die Verse 5-8. Esther als königliche Majestät läuft natürlich nicht selbst auf die Straße, um Mordechai um eine Erklärung für sein Verhalten zu bitten, sondern sie schickt einen Bediensteten. Und der teilt ihr dann mit, was Sache ist. Unter anderem wird auch erwähnt, die Summe des Silbers, das Haman versprochen hatte, in des Königs Schatzkammer darzuwägen, wenn die Juden vertilgt würden. Diese Summe will Haman den Juden abjagen, damit ihre Vernichtung auch noch ein richtig gutes Geschäft für die Staatskasse wird. Die Nachricht, die Esther wiederum von dem Kämmerer überbracht bekommt, ist zugleich eine Warnung Mordechais an sie persönlich. Denn Esther ist ja eine Jüdin, die ihre Herkunft allerdings auf Anraten Mordechais verschwiegen hat. Weiter ab Vers 9. Und als Hattach hineinkam und Esther die Worte Mordechais sagte, sprach Esther zu Hattach und gebot ihm, Mordechai zu sagen: Es wissen alle Großen des Königs und das Volk in den Ländern des Königs, dass jeder, der ungerufen zum König hineingeht, in den inneren Hof, Mann oder Frau, nach dem Gesetz sterben muss, es sei denn, der König strecke das goldene Zepter gegen ihn aus, damit er am Leben bleibe. Ich aber bin nun seit 30 Tagen nicht gerufen worden, zum König hineinzukommen. Soweit die Verse 9-11. Schon seit 30 Tagen hat Esther ihren Ehemann, den König Ahasverus, also nicht zu Gesicht bekommen. Deshalb ist sie sozusagen nicht auf dem Laufenden und sieht auch keine Möglichkeit, Kontakt zu ihm aufzunehmen. Denn ungerufen darf sie keinesfalls zu ihm kommen. Womöglich würde es Esther sonst ähnlich ergehen wie der Ex-Königin Vashti, die ja vom König ihres Amtes enthoben wurde. In solchen Angelegenheiten scheint er überhaupt keine Skrupel zu kennen. Esther sind also zunächst mal die Hände gebunden. Ein wenig unruhig dürfte sie bei dem Gedanken werden, dass sie selbst eine Jüdin ist. Aber bisher hat sie dies verschwiegen, während sich ihr Adoptivvater Mordechai offen zum Judentum bekannt hatte. Ich lese weiter ab Vers 12. Und als Esthers Worte Mordechai gesagt wurden, ließ Mordechai Esther antworten, »Denke nicht, dass du dein Leben errettest, nur weil du im Palast des Königs bist, du allein von allen Juden. Denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, so wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden entstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist.« Mordechai warnt also seine Adoptivtochter davor, sich in falscher Sicherheit zu wiegen. Der von dem Regierungsbeamten Haman ergangene Befehl, alle Juden im Persischen Reich zu vernichten, war im Namen des Königs ergangen. Und dieser Befehl ist zugleich unwiderruflich, weil er zu einem Bestandteil der Gesetze der Meder und Perser gemacht wurde. Und zu den Juden des Persischen Reiches gehört eben auch Esther. Zugleich fordert Mordechai sie auf, ihren Einfluss als Königin zu nutzen. Wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, so heißt es in Vers 14, so wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden erstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Allzu gern wüsste ich, was Mordechai damit meint. So wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden erstehen. Das Persische Reich ist zu diesem Zeitpunkt so riesig, dass von außerhalb gewiss keine Hilfe zu erwarten ist. Und dass menschliche Hilfe von innen kommt, scheint ebenfalls ausgeschlossen zu sein. Denn alles deutet darauf hin, dass der persische König sein riesiges Reich fest im Griff hat. Demnach bleibt eigentlich nur noch eine dritte Möglichkeit, nämlich dass Mordechai mit dem Eingreifen Gottes rechnet. Diese dritte Möglichkeit passt auch zu der Weigerung Mordechais, vor dem Regierungsbeamten Haman die Knie zu beugen. Mordechai hatte das ja ausdrücklich damit begründet, dass er ein Jude sei. Es spricht also einiges dafür, dass sich Mordechai auf seinen jüdischen Glauben zurückbesinnt und inzwischen wieder Hoffnung schöpft. In Vers 14 heißt es außerdem in seiner Mitteilung an Esther, »Wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist.« Anders ausgedrückt, vielleicht hat dich Gott nur deshalb Königin werden lassen, damit du den Juden in ihrer verzweifelten Lage helfen kannst. Wie sich Esther genau verhalten soll, das scheint Mordechai auch noch nicht zu wissen. Aber in ihm reift wohl die Überzeugung, dass Gott die Juden im Persischen Reich, die kein Interesse daran gezeigt hatten, nach Jerusalem und Judäa zurückzukehren, nicht im Stich lassen wird. Bemerkenswert ist, dass Königin Esther die Einsichten ihres Adoptivvaters nicht zur Seite schiebt. Zwischen den beiden herrscht, obwohl sie inzwischen eine Königin ist, offenbar noch immer ein sehr enges Verhältnis wie zwischen einem Vater und seiner Tochter. Das kam übrigens auch schon in Vers 8 zum Ausdruck. Dort war zu lesen, dass Mordechai seiner Tochter gebot, zum König hineinzugehen. Nur aufgrund ihrer verwandtschaftlichen Beziehungen konnte Mordechai der Königin etwas gebieten. Wie gesagt, Esther lässt sich auch bereitwillig auf die mahnenden Worte ihres Adoptivvaters ein. Denn ab Vers 15 wird berichtet, Esther ließ Mordechai antworten, »So geh hin und versammle alle Juden, die in Susa sind, und fastet für mich, dass ihr nicht esst und trinkt 3 Tage lang, weder Tag noch Nacht. Auch ich und meine Dienerinnen wollen so fasten. Und dann will ich zum König hineingehen, entgegen dem Gesetz. Komme ich um, so komme ich um.« Mordechai ging hin und tat alles, was ihm Esther geboten hatte. Esther erweist sich als eine demütige und zugleich tapfere Frau. Mordechais Worte lassen in ihr den Entschluss reifen, bei König Ahasveros vorstellig zu werden, auch auf die Gefahr hin, dies mit dem Leben bezahlen zu müssen. Wie vorhin gehört, durfte ungerufen eigentlich niemand zu ihm kommen. Des Weiteren entschließt sich Esther, mit ihren Dienerinnen zu fasten, wie auch Mordechai mit den Juden in Susa fasten soll. Von Fasten und Beten ist hier allerdings nicht die Rede. Weil, so jedenfalls meine Interpretation, weil alle diese Personen noch immer außerhalb des Willens Gottes stehen. Meines Erachtens ist die heidnische Umgebung, in der sie freiwillig geblieben sind, nicht der Ort, an dem Gott sie eigentlich haben möchte. Wenn Sie übrigens mal ins Buch des Propheten Jona schauen, da wird ja berichtet, wie Jona sozusagen Gott davonlaufen will. Was Gott von ihm verlangt, ist in seinen Augen einfach nur peinlich. Als sich Jona dann auf ein Schiff flüchtet, gerät dieses in schwere Seenot. Jona muss um sein Leben fürchten. Aber bringt er in dieser Situation wenigstens ein kurzes Stoßgebet über die Lippen? Darüber wird im Buch Jona zumindest nichts berichtet. Meine Vermutung ist, weil sich Jona absichtlich vom Willen Gottes distanziert hat, hat es ihn sozusagen den Mund verschlossen. Sein sündhaftes Verhalten machte ihn im wahrsten Sinne des Wortes sprachlos. Zurück zum alttestamentlichen Buch Esther. Am Anfang von Kapitel 5 wird nun berichtet: Und am dritten Tage zog sich Esther königlich an und trat in den inneren Hof am Palast des Königs gegenüber dem Palast des Königs. Und der König saß auf seinem königlichen Thron im königlichen Saale gegenüber dem Tor des Palastes. Und als der König die Königin Esther im Hofe stehen sah, fand sie Gnade vor seinen Augen. Und der König streckte das goldene Zepter in seiner Hand gegen Esther aus. Da trat Esther herzu und rührte die Spitze des Zepters an. Esther hat sich auf diesen Moment gut vorbereitet. Um den König gnädig zu stimmen, damit er ihr Zutritt gewährt, hat sie sich königlich angezogen. Und wie wir aus Kapitel 2 wissen, ist sie selbst eine durchaus attraktive Frau. Trotzdem schlägt ihr das Herz bis zum Halse, als sie sich dem Palast nähert, von wo aus er sie sehen kann. Wird er barmherzig sein und mit seinem goldenen Zepter in ihre Richtung weisen? Ja, er tut es. Und Esther tritt herzu und berührt, wie es Brauch ist, die Spitze des Zepters. In diesen Momenten geschieht im Grunde etwas ganz Besonderes. Sie erinnern sich, Esther hatte ja selbst gesagt, Kapitel 4, Vers 11, jeder, der ungerufen zum König hineingeht in den inneren Hof, Mann oder Frau, muss nach dem Gesetz sterben. Doch dann fügte sie hinzu, es sei denn, der König strecke das goldene Zepter gegen ihn aus, damit er am Leben bleibe. Das erinnert mich an die göttlichen Spielregeln, die gelten, wenn wir als sündige Menschen nach unserem Tod vor Gott treten. Dann gilt, was der Apostel Paulus im Römerbrief feststellt. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Ebenso gilt die Diagnose, die Paulus im zweiten Kapitel des Epheserbriefes stellt. Tod durch eure Übertretungen und Sünden. Auch was der Prophet Hesekiel zu seiner Zeit gesagt hat, gilt grundsätzlich noch heute vor Gott. Jeder, der sündigt, soll sterben. Und dennoch hat Gott in seiner Liebe einen Weg gefunden, diese Prinzipien nicht an uns anwenden zu müssen. Im zweiten Korintherbrief drückt Paulus es so aus: Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, nämlich Jesus Christus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Zurück zu Königin Esther. Sie hat Gnade gefunden vor Ahasveros, dem persischen König. Sie darf zu ihm treten und ihm ihr Anliegen mitteilen. Weiter ab Vers 3. Da sprach der König zu ihr: Was hast du, Esther, Königin? Und was begehrst du? Auch die Hälfte des Königreichs soll dir gegeben werden. Esther sprach: Gefällt es dem König, so komme der König mit Haman heute zu dem Mahl, das ich bereitet habe. Esther will anscheinend eine Aussprache herbeiführen. Haman soll dabei sein, der Regierungsbeamte, der es sich in den Kopf gesetzt hat, die Juden im ganzen persischen Reich zu vernichten. Wir dürfen gespannt sein, ob sich auf dieser rein menschlichen Ebene doch noch etwas bewerkstelligen lässt, ob der Erlass des Königs, der eigentlich nicht rückgängig gemacht werden kann, vielleicht doch gestoppt werden kann. Und falls Esther ihre jüdische Herkunft nicht länger verschweigen sollte, wie wird wohl der König darauf reagieren? Königin Esther, Ehefrau des Perserkönigs Ahasveros mit jüdischer Herkunft. Kann sie zugunsten ihres Volkes etwas ausrichten? Und wird sie selbst dabei ungeschoren davonkommen? Antworten auf diese Fragen erhalten Sie in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.